Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der britische Ausnahmedramatiker Tom Stoppard ist gestorben. Damit beginnt diese Ausgabe von Kultur heute. Dann schauen wir auf zwei Premieren, eine Uraufführung in Wien und zwar der Märchenoperette Aschenbrödels Traum von Martina Eisenreich und eine Neuinszenierung des Klassikers Der Leopard in Zürich. Wir besuchen den Kulturkongress des PEN Berlin unter dem Motto Wer räumt das jetzt auf? Und die ukrainische Hauptstadt Kiew, wo Theater unter Kriegsbedingungen stattfindet. Tom Stoppard ist tot. Der britische Dramatiker wurde weltberühmt als Autor des Drehbuchs für den Film Shakespeare in Love. Es wurde als bestes Drehbuch mit einem Oscar ausgezeichnet. Der Film mit Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow bekam insgesamt 7 Oscars. Vor allem aber war Tom Stoppard das, was man einen Künstler-Künstler nennt. Ein Intellektueller, der in akademischen Kreisen zu den hochgeschätzten Autoren gerechnet wird. Und er hat die britische Dramatik maßgeblich beeinflusst. Seine Stücke sind witzig und intelligent. Intelligent, satirisch und hintergründig, sprachlich und dramatisch auf höchstem Niveau. Er wurde 88 Jahre alt. Noemi Schneider über Tom Stoppard, der ihr erzählt hat, dass Theater immer beides ist: Unterhaltung und Nachdenken.
As a matter of fact, my own feeling about theater is that
für mich hat Theater vor allem etwas mit Unterhaltung zu tun. Unterhaltung in Gesellschaft anderer. Verbunden mit tiefen Fragestellungen, politischen Fragestellungen. Das Denken wird angeregt, der Diskurs gefördert und so weiter.
Stimulates thought and controversy and so forth.
Tom Stoppard weiß, wovon er spricht. Geboren wurde er 1937 als Thomas Straußler in der ehemaligen Tschechoslowakei. Seine Kindheit verbrachte er auf der Flucht vor den Nazis in Singapur und Indien. Nachdem der jüdische Vater ums Leben gekommen war, heiratete die Mutter einen britischen Offizier und zog mit ihren Söhnen nach England. Wörter liebt der leidenschaftliche Leser Stoppard, seit er denken kann. In den 1950er Jahren lebte er als mittelloser Theaterkritiker in einem Kellerzimmer in London. 1966 veröffentlichte er seinen ersten und einzigen Roman Lord Malquist and Mr. Moon. Im selben Jahr gelang ihm mit der existenzialistischen Komödie Rosenkranz und Güldenstern sind tot der Durchbruch als Dramatiker. Nachdem Oxford-Studenten eine Vorfassung des Stücks beim Fringe Festival in Edinburgh präsentierten, die der Observer zum brillantesten Debüt eines jungen Autors seit John Arden erklärte.
Wie wär's mit einem Spiel? Wir sind Zuschauer. Wie wär's mit dem Fragespiel?
Wie spielt man das?
Du musst Fragen stellen.
Behauptung 1:0.
1990 verfilmte Stoppard sein Stück über das Schicksal der beiden Studienfreunde Hamlets mit Gary Oldman und Tim Roth und wurde dafür bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Kongeniale Sprachspiele, Wortwitz, philosophische Betrachtungen und raffinierte Fragestellungen mit intellektuellem Unterhaltungswert zeichnen seine vielfach prämierten, in aller Welt aufgeführten Stücke aus. Den größten Publikumserfolg erzielte er 1999 mit dem Oscar-prämierten Drehbuch zu Shakespeare in Love.
Theaterschreiber lehren uns nichts über die Liebe. Sie machen sie hübsch, sie machen sie komisch oder sie machen sie unzüchtig. Sie können sie nicht wahrhaftig schildern.
Doch, das können sie. Ich meine, Euer Majestät, noch tun sie es nicht, noch haben sie es nicht, aber ich glaube, dass es einen gibt, der es kann.
Obwohl Tom Stoppard immer wieder literarische Vorlagen fürs Kino und Fernsehen adaptierte, galt und gilt seine große Liebe dem Theater.
So the idea that theater is chemically volatile.
Die Tatsache also, dass das Theater unberechenbar ist, sich chemisch verflüchtigen kann, macht es zu einer gefährlichen Beschäftigung. Das ist ein etwas übertriebenes Adjektiv, nicht wahr? Es ist keine gefährliche Beschäftigung, wenn man es mit dem Entschärfen von Bomben vergleicht. Aber als Kunstform betrachtet, hat es die Macht, dich wie einen Idioten aussehen zu lassen. Deine Fehleinschätzungen werden öffentlich schlechtlich zur Schau gestellt. Du weißt nicht, ob du richtig liegst, was passieren wird, bis das Stück zum ersten Mal vor Publikum gespielt wird. Du weißt nicht, was passieren wird. Und das ist einfach wunderbar.
Fragen beäugt er gerne kritisch von allen Seiten, bevor er sich auf die Suche nach einer Antwort begibt. Wenn sein Leben ein Theaterstück wäre, welchen Titel hätte es?
Oh my goodness, one needs notice of such questions.
Oh, auf solche Fragen muss man vorbereitet sein. Da kann ich nur improvisieren. Vielleicht. Vielleicht wird es nie einen Titel geben. Das ist wirklich eine gute Frage, aber ich habe leider keine gute Antwort.
Der Dramatiker Tom Stoppard ist gestorben im Alter von 88 Jahren. Im Oktober vor 200 Jahren wurde Johann Strauss Sohn geboren und dessen Ballett Aschenbrödel ist aus Jubiläumsgründen die Grundlage für eine neue Operette. In diesem Genre der heiter unterhaltenden Sprechoper, da gibt's ja kaum etwas Neues. Es ist ein wenig angestaubt, könnte man sagen. Aber es passt ja vielleicht auch ganz gut in vorweihnachtliche Spielpläne. An der Wiener Volksoper jedenfalls wurde gestern Abend Aschenbrödels Traumuhr aufgeführt. Eine Operette von Martina Eisenreich. Die ist vor allem für ihre Filmmusiken bekannt, die nicht selten auch konzertant gespielt werden. Nun also Aschenbrödels Traum im Andenken an Johann Strauss unvollendetes Ballett. Franziska Stürz hat den Abend für uns gesehen. Franziska Stürz, was ist denn diese Operette eigentlich? Der Versuch einer Vollendung, vielleicht als Weihnachtsmärchen oder ein Spiel einfach mit dem Material von Johann Strauss Sohn?
Nee, es ist wirklich ein vollkommen neues Stück, das eben unterhaltendes Musiktheater sein soll und ganz viele Erzählebenen wild durch die Zeiten und die Musikstile mischt. Man erkennt da drin durchaus viel Strauss-Zitate und eben auch diese Aschenputtel-Geschichte in gleich zwei Versionen. Also das ist schon anspruchsvoll.
Inszeniert hat Axel Ranisch, der auch eher für die leichte Muse und für Poppiges steht. Er hat auch das Libretto geschrieben. Mhm. Was passiert denn da eigentlich jetzt in Aschenbrödels Traum?
Also zentrale Figur ist schon mal Aschenbrödel, aber ein Junge von heute. Also Aschenbrödel ist es, aber eigentlich er. Dann der leidet unter der Scheidung, unter der Mutter, der Stiefmutter, die durch Scheidung steinreich geworden ist. Und seine Schwestern sind so It-Girls, die immer ihr Handy dabei haben. Und dann gibt es noch eine andere Erzählebene, in der Ida Grünwald thematisiert wird. Eine historische Figur aus der Zeit von Johann Strauss, die damals Typewriterin war. Und in dieser Geschichte jetzt die Autorin des Librettos für das Ballett Aschenbrödel ist. Also Johann Strauss erscheint, aber eben als sein eigenes goldenes Denkmal. Da sind wirklich sehr, sehr viele Augenzwinkern schon dabei. Axel Ranisch hat dann noch viele weitere Figuren eingefügt, unter anderem eben auch die beiden zankenden Herrn Hof, Operndirektor und Musikkritiker von damals. Wir sind da dann immer 1898, einer Zeitebene. Und dann sind wir 2025 und da gibt es dann noch den FC Wien und deren Manager, also einen Fußballclub, den hat diese Stiefmutter auch geerbt und die will jetzt den Fußballstar Danny mit einer ihrer Töchter verkuppeln. Aber jetzt verliebt sich das Aschenbrödel, also der Junge, in diesen Danny. Das ist die Liebesgeschichte. Also das ist schon komplex.
Ja, es klingt wirklich nach einer Operette mit vielen verschlungenen Geschichten, in denen man leicht dann die Übersicht verliert. Wie klingt's denn? Wie eine Operette in Wien typischerweise? Vielleicht von Franz von Suppé?
Nee, also Eisenreichs Musik kombiniert wirklich ganz, ganz viele Stile, ist sehr humorvoll, sehr temporeich. Da ist Musical dabei, das ist dann eher romantisch, wenn Aschenbrödel singt. Das ist nämlich auch ein Musical-Sänger, der Oliver Liebel. Oder es gibt dann die Stiefmutter, die hat so richtig Ruth Brauer-Quarm, ist da großartig, so Chanson und Tanznummern. Da ist Revue dabei, dann wird gerappt, dann wird wieder der Strauss zitiert, natürlich mit Walzer. Und der singt auch mit Opernbariton, das ist Daniel Schmutz. Und eben auch die Ida Grünwald kann in der tollen Besetzung von der Volksoper, eben Juliette Khalil, beides. Die kann Musical und Operette. Und wir hören jetzt vielleicht einfach mal einen kurzen Ausschnitt, in dem man so dieses Mischmasch auch erkennt. Na, alles klar. Also da ist Fledermaus dabei, da ist Umtschatscha. Das ist absolut augenzwinkernder, auch ein bisschen Blödsinn, ein bisschen Quatsch. Also ich fand das irgendwie witzig, weil ich finde, Operette braucht das auch, dieses Kritische.
Ja, eine Operette steht ja eigentlich auch dafür. Es ist natürlich jetzt die Frage, was steckt da vielleicht noch drin? Nicht sehr viel, muss man sagen. Trotzdem guter Abend.
Ja, doch, da steckt viel drin, weil man auch so ein bisschen durch die Geschichte, die Musikgeschichte geführt wird. Da sind auch zeitkritische Themen dabei und letztendlich fand ich das also mal wirklich was Neues. Außerdem war es sehr gut gemacht. Also Leslie Sugandharaja hat das erstmals an der Volksoper dirigiert. Da gab es im Orchester eine singende Säge an manchen Szenen. Das sind auch tolle Klänge und auch das Bühnenbild von Falco Herald fand ich spannend und auch die Kostüme eben von Alfred Meyerhofer. Also da war was geboten, ausdrucksvoll, schillernd und mich hat's mitgerissen. Ich fand's gut, endlich mal was richtig Neues auf dem Wiener oder überhaupt internationalen Operettenmarkt. Das hat man ja nicht so oft.
Nee, das hat man nicht so oft. Franziska Stürz war das über Aschenbrödels Traum von Martina Eisenreich an der Volksoper in Wien. Vielen Dank. In Zürich, da teilen sich seit dieser Spielzeit Rafael Sanchez und Pina Karabulut die Intendanz. Und sie wollen, das erklären sie selbst, nach dem Publikumsschwund unter ihren Vorgängern Nikolaus Stehmann und Benjamin von Blomberg das große Publikum zurückgewinnen. Pina Karabulut hat sich dafür jetzt Il Gatto Pardo für ihre erste Inszenierung ausgesucht. Sie adaptiert den Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa für die Bühne. Der Leopard, das ist das Wappentier einer sizilianischen Adelsfamilie, die im 19. Jahrhundert ihre Bedeutung verliert. Und dieses Drama bringt Pina Karabulut in einer ehemaligen Industriehalle auf die Bühne. Sie will dort, so die Ankündigung, die Sogkraft der Welt im Buch zum Leben erwecken. Christian Gampert hat sich das in Zürich angesehen.
Eine Klasse tritt ab, eine andere ist im Aufwind. Der alte Fürst Salina, der Leopard, gespielt von Markus Scheumann, spürt den Umbruch des 19. Jahrhunderts. Garibaldi einigt Italien, das Bürgertum verlangt mehr Mitsprache, der alte Adel wehrt sich nur schwach. Wichtiger als die politischen Ereignisse aber ist in Lampedusas Roman die Resignation des immer kraftloser werdenden sizilianischen Edelmanns, der, wie er sagt, zu einer unglücklichen Generation gehört. Das Alte hat sich vielleicht überlebt, aber das Neue leuchtet ihm nicht wirklich ein. Es regiert in der sizilianischen Hitze die Stoik des Immergleichen und das Bewusstsein von Vergänglichkeit. Kann man das auf dem Theater spielen? Die Regisseurin Pina Karabulut glaubt, die untergehende Welt des Leoparden mit lauter Äußerlichkeiten herstellen zu können. Ihre Bühnenbildnerin Michaela Pflück hat einen riesigen und sicher immens teuren Palazzo in die große Schiffbauhalle gebaut und mit barocken Möbeln ausgestattet. Hinten wird immer wieder Neues in die Bühne geschoben, Bad, Kirche, Verhandlungszimmer, Garten. Vorne verlieren sich die Figuren in den weiten Räumen. Es regieren Damastvorhänge, Tapeten, die züchtigen schwarzen Damenkostüme sizilianischer Frömmigkeit, Puder, Perücken, Schminke, Militäruniformen, Ausgehanzüge. Bedeutungsvolles Geschirr klappern beim Essen, Kronleuchter, Kerzen, Blumen. In diesem musealen Ambiente deklamieren die Schauspieler bedeutungsvoll ihren Text 3,5 Stunden lang. So muss das Deutsche Stadttheater der 50er Jahre gewesen sein. Von der Dramaturgie her bewegt sich Karabulut bisweilen sehr nah an Luchino Viscontis Verfilmung des Leoparden von 1958, die ja auch nicht über jeden Kitschverdacht erhaben ist. Minus Landschaft natürlich, die auf dem Theater nicht zu haben ist. Markus Scheumann als Fürst, als Leopard, scheint eher wenig zu leiden. Er sieht sich selber wortreich und ironisch beim Untergang zu.
Wir leben in einer launischen Realität, an die wir uns anzupassen versuchen, so wie die Algen sich unter dem Druck des Meeres beugen. Für uns ist ein Sedativum, das 100 Jahre zu wirken verspricht, gleichbedeutend mit Ewigkeit.
Mit dem Zürich von heute hat das alles wenig zu tun. Der dortige Geldadel ist nicht vom Aussterben bedroht. Pina Karabulut vermag aber auch zwischen den historischen Figuren keinerlei Verbindung herzustellen. Sie arrangiert Einzelwesen solistisch oder in hysterischen Gruppenstandbildern und jeder Regieeinfall ist schon von weitem erkennbar. Wenn die schöne Angelica, die Tochter des Aufsteigers Don Calogero, erstmals auftritt, schreitet Mirjam Rast in ihrem Reifrock von der Hinterbühne in Zeitlupe bis ganz nach vorne. Laufstegtheater mit Sphärenmusik. Dann wirft sie sich in neckische Sexposen. Der berühmte Lachanfall von Claudia Cardinale aus Viscontis Film steigert sich bei ihr zu einem Pseudo-Orgasmus. Wenn sie mit Salinas Neffen Tancredi bei Muatas al-Shaltu, ein freundlicher Filou, die weiten Zimmerfluchten erkundet, ein erotischer Höhepunkt des Romans, dann hopsen sie halt so durch die Gegend. Wenn Angelica mit dem alten Leoparden Salina in der bei Visconti zentralen Ballszene Walzer tanzt, dann ist das bei Karabulut kein Todestanz, sondern Ausstattungstheater. Nur Neffe Tancredi ist flexibel.
Großer Onkel, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Du verstehst schon, wie ich das meine.
Die politischen Konflikte zwischen den Kräften der Beharrung und denen des angeblich Neuen werden nur als Karikatur ausgetragen. Und der Tod als heimlicher Hauptakteur kommt in dieser Inszenierung erst spät in den Blick. Er wird hier allerdings nicht wie bei Viscontis Tod in Venedig-Verfilmung szenisch beglaubigt. Karabulut lässt ihren Hauptdarsteller Markus Scheumann einfach Salinas Sterbemonolog aus dem Roman vortragen, eine halbe Stunde lang. Der Fürst sieht sich selber und seiner Zeit beim Sterben zu, und wir sehen Karabulut dabei zu, wie ihr nichts dazu einfällt. So wird große Literatur zu schwachem Theater.
Il Gatto Pardo von Pina Karabulut im Schiffbau Zürich. Christian Gampert war das. In der Ukraine wird seit fast 4 Jahren Theater unter schwierigsten Bedingungen gemacht. Aber auch die Kunst ist wichtig bei der Verteidigung. Es geht nicht nur um die Behauptung von Gelände, auch um die der eigenen Kultur. Trotz der russischen Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen findet in Kiew, Lviv und Ivano-Frankivsk auch in diesem Jahr das GRA-Bühnenfestival statt. An dessen Ende werden die ukrainischen Theaterpreise vergeben. Für uns war Eberhard Spreng in Kiew und erlebte am Freitag, wie die Aufführung wegen Luftalarm unterbrochen wurde.
Attention! Air Raid Alert. Proceed to the nearest shelter.
Den sonoren Mark Hamill hört die Besucherin oder der Besucher der Ukraine derzeit regelmäßig. Mit der Stimme des Star Wars-Schauspielers warnt eine weit verbreitete ukrainische App vor russischen Luftangriffen und bittet, die Bunker aufzusuchen. Beeindruckt zeigen sich die Bewohnerinnen und die Bewohner der Hauptstadt Kiew, zumindest im Stadtzentrum, allerdings bislang wenig von den Luftschlägen. Sie gehen ihrem Leben nach, besuchen die Theater. Anders ist dies für die Tänzerin und Regisseurin Nina Chaisna, die in der Frontstadt Kharkiv ihr Solo Someone Like Me entwickelt hat.
Living close to the death.
Jeden Tag in der Nähe des Todes zu leben, lehrt einen, was wirklich Wert hat und das Leben farbiger zu sehen. Außerdem schmeckt der Kaffee am Morgen besonders, weil dann der nächtliche Beschuss vorbei ist. Irgendwie wird das Leben philosophischer. Basierend auf Interviews mit Menschen aus verschiedenen Teilen einer Gesellschaft im Krieg hat die Künstlerin eine Performance entwickelt, die Wort und Tanz zu einer spannungsreichen, hochkonzentrierten Studie über Menschen in Ausnahmesituationen zusammenfügt. Auch im Gespräch zeigt sich Nina Chaisna deutlich angefasst von ihrer aktuellen Lebenssituation. Was sie allerdings kalt lässt, ist das, woraus westliche Medien permanent Schlagzeilen generieren. Debatten über Trumps sogenannten Friedensplan. Ich glaube nicht an Friedensverträge mit Putin. Die dienen nur dazu, dass Russland in 10 Jahren die ganze Ukraine okkupieren kann. Was soll ich sagen? Ich glaube nicht an Deals mit Leuten, die uns so oft schon betrogen haben. Und wenn ich etwas von Sicherheitsgarantien lese, danke bestens. Die hatten wir doch schon. Nichts könnte so weit auseinanderliegen wie das Reden über die Ukraine und das Reden in der Ukraine. Daher erleben Künstlerinnen und Künstler hier die westliche Mediendebatte als völlig abwegig. Sowohl auf dem Schlachtfeld als auch unter Künstlern scheinen Waffenstillstände und Annäherungen langfristig undenkbar. Zumindest für den im ostukrainischen Saporizhzhia geborenen Regisseur Ilya Rasumeyko. Wir wären glücklich, wenn es Russen und russische Künstler gäbe, die auf unserer Seite stünden. Aber das sind wenige. Nur wenige verstehen die Ukraine oder die Probleme ihres eigenen Landes. Leute, die wirklich ein neues, demokratisches Russland wollen, kämpfen heute an unserer Seite. Vor allem aber müssten Russen anfangen, über russische Kriegsverbrechen zu sprechen, wie dies Thomas Mann im Zweiten Weltkrieg tat. Das sagt Ilya Rasumeyko, dessen Gaia 24 Opera del Mundo im Wettbewerb um den diesjährigen ukrainischen Theaterpreis antritt. Im kontrastreichen Mix aus Folklore, klassischer Musik, Rap und Punk greift die Arbeit nicht nur anhand der Vergiftung des Bodens durch Kampfmittel die ökologische Katastrophe des russischen Angriffskrieges auf. Eine der Zuschauerinnen im Lysa Ukrainka Theater ist die Kiewerin Viktoria Spaschenko.
There is a very big difference between being afraid.
Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Furcht ist normal, eine gesunde Reaktion unseres Nervensystems. Aber Angst zu haben ist eine spirituelle Entscheidung. Ehrlich gesagt, ich glaube, die Menschen hier haben keine Angst, weil sie es so entschieden haben. Und ich glaube auch, der Sieg der Ukraine ist jetzt schon eine Tatsache, die allerdings erst mit der Zeit sichtbar wird. Bravery is Ukrainian brand. Tapferkeit ist eine Marke aus der Ukraine, so stand es schon 2022 stolz auf Plakaten. Die mittlerweile legendäre Resilienz der Bevölkerung ist allerdings auch ein Lernerfolg, den das Land etwa mit dem Baltikum und mit Finnland teilt. Während die politische Weltbühne Fiktionen performt, öffnen die Kiewer Theater den Blick auf einige emotionale, metaphorische und symbolische Wahrheiten des Krieges.
Eberhard Spreng aus Kiew über ukrainisches Theater im und gegen den Krieg. Der Penn Berlin, der ist selbst Ergebnis von Knatsch und der Knatsch gehört auch immer irgendwie dazu. Vor 3 Jahren gründeten der Journalist Dennis Yücel und die Autorin Eva Menasse den Verein als Abspaltung des in Darmstadt angesiedelten Penn-Zentrums Deutschland. Berühmt würde Dennis Yücels Bezeichnung Bratwurstbude für das Penn-Zentrum. Später gab es dann lautstarke Auseinandersetzungen innerhalb des Penn Berlin und Austritte zahlreicher Mitglieder, weil man sich nicht auf eine gemeinsame Resolution zum Nahostkonflikt einigen konnte. Erst beim Penn-Berlin-Kongress im vergangenen Jahr kehrte etwas Ruhe ein. Die Schriftstellerin Thea Dorn wurde einmütig zur neuen Sprecherin gewählt. Gestern traf sich der Penn-Berlin erneut zum Kongress mit vielen durchaus konfliktgeladenen Themen. Ob es wieder Knatsch gab, hat Cornelius Willenkemper beobachtet.
Seit ich mich vor einem Jahr auf das Amt der Penn-Berlin-Sprecherin eingelassen habe, gibt es eine Frage, die mir ständig gestellt wird. Warum tust du dir das eigentlich an?
Mit einem offenherzigen Bekenntnis eröffnete Thea Dorn den 4. Kongress des Penn Berlin. Leicht verspätet erst, denn am Samstagmittag füllten sich die Stuhlreihen im Sälchen am Spreeufer nur sehr zaghaft. Als Dorn schließlich ans Rednerpult vor nur 35 Zuhörern eines Vereins mit über 750 Mitgliedern trat, zeigte sie sich verzweifelt über den Gesamtzustand unseres demokratisch verfassten Gemeinwesens und die Debattenkultur in der, Zitat, vernüllten Dienstleistungsdemokratie, in der es darum gehe, Gegner zu verunglimpfen.
Und damit komme ich zu dem, was für mich die Seele dieses Vereins ist. Nein, nicht der Knatsch, sondern dass wir versuchen, nicht dauerrot zu sehen. Dass wir es aushalten, wenn andere Vereinsmitglieder Positionen vertreten, die wir selbst für falsch halten. Dass wir uns mit diesen anderen Positionen auseinandersetzen, anstatt die Person, die sie vertritt, zu beleidigen oder zu verleumden. Dass wir nicht fordern, jemand möge diese unmögliche Person vom Platz stellen. Dass wir nicht selbst mit maximal empörter Geste das Spielfeld verlassen.
Dorn gab selbstkritisch zu bedenken, dass das in der Debatte um die Resolution zum Nahostkonflikt nicht geklappt habe. Auch Erfolge wurden aufgezählt, darunter die Freilassung des algerischen Schriftstellers Boualem Sansal und die öffentliche Debatte auf dem Marktplatz im mecklenburg-vorpommerschen Klütz nach der Absage einer Lesung von Michel Friedmann. Kommt der Penn Berlin nun zur Ruhe? Es sieht ganz danach aus. Den 4. Kongress prägten gemäßigte Standpunkte und ein äußerst moderater Debattenton, was bei den zum Großteil politisch homogen besetzten Podien allerdings nicht überraschte. Im Gespräch über Neutralitätspflichten und die staatliche Förderung von Nichtregierungsorganisationen rief der Soziologe Holger Marx, Leiter der Forschungsstelle Hass im Netz, zu einer sachlichen Debatte auf.
Wer definiert genau, was Hass im Netz ist? Die NGOs haben eine sehr spezifische Definition von Hass im Netz. Die kann man auch gerechtfertigt finden, aber die teilen viele Leute nicht. Viele würden auch sagen, dass viele Andersdenkende jenseits des linken Lagers auch Hass im Netz ausgesetzt sind, Ausschlüssen ausgesetzt sind. Das zeigen übrigens auch Studien, ne? Dass man seine Meinung nicht frei äußern sich zu traut halt im Netz, dass man sich zurückzieht und so weiter. Das ist keine Sache, die Minderheiten oder Linken vorbehalten ist.
Auch bei der Diskussion um die Frage What's Next America über demokratiefeindliche Tendenzen der Trump-Administration ging es zwischen zwei ausdrücklichen Trump-Kritikern einhellig zu. Der Schriftsteller und Journalist Thomas Meany verstieg sich zu der erstaunlichen Analyse, dass Trump zwar zwei Richter am Supreme Court installiert habe, aber sonst, auch migrations- und außenpolitisch, nicht deutlich anders agiere als andere US-Präsidenten. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir über Trump als etwas sprechen, das einem grundlegenden Wandel in der Geschichte, einem welthistorischen Ereignis gleichkommt. Oder ob es nicht eher die sehr laute und schrille Version von etwas ist, was wir schon früher gesehen haben. Einen immerhin verhaltenen Alarm läutete dann das Panel zur Frage ein, Literatur heute, kann das weg? Die Journalistin Hui Pham diagnostizierte, dass die Literatur im Gegensatz zur Zeit stehe, weil sie angesichts von Social Media, Blogs und Podcasts zu langsam sei. Der frühere Verleger Helge Malchow sah das eher als Chance, denn als Krise der Literatur.
Man braucht eine Orientierung, eine Fähigkeit einzuordnen, die man nur bekommt, indem man sich über eine gewisse Zeit Vertiefungsmedien hingibt. Und das Vertiefungsmedium schlechthin, das einem dann überhaupt noch die Möglichkeit der Orientierung in einer solchen digitalen Welt gibt, wird unter anderem von Literatur geleistet und erzeugt und hat deswegen, glaube ich, in Zukunft als Gegenpol zu dieser digitalen Welt eine enorme Chance.
Wer räumt das jetzt auf? Die Antworten auf die Eingangsfrage fielen beim 4. Kongress des PEN Berlin zuweilen recht blass aus. Auf den einseitig besetzten Podien wurden Themen mit Empörungspotenzial, Stichworte Mager, Georgien oder Hass im Netz, zuweilen nur pflichtschuldig abgearbeitet. Damit machte es sich der PEN Berlin in diesem Jahr etwas zu einfach mit dem Aufräumen vor sich leerenden Stuhlreihen.
Cornelius Willenkemper über den Jahreskongress des PEN Berlin. In der Kulturmeldung mit Nicole Strecker geht es jetzt um das neue Schiedsgericht zur NS-Raubkunst.
Ja, denn auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs warten jüdische Familien noch auf Kunstwerke, die ihnen im Nationalsozialismus geraubt wurden. Ab morgen urteilt das Schiedsgericht nun etwa über so strittige Fälle wie Picassos Gemälde Madame Soleil, über das seit über 16 Jahren diskutiert wird. Im Präsidium des Gerichts sitzen Elisabeth Steiner, ehemals Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und Peter Müller, ehemals Richter am Bundesverfassungsgericht. Die wichtigste Neuerung der neu geschaffenen Institution: die Erben der Opfer können künftig das Schiedsgericht einseitig anrufen. Früher mussten auch die betroffenen Museen einer Beurteilung zustimmen. Die Entscheidung der insgesamt 36 Schiedsrichter soll dann verbindlich sein. Die Jewish Claims Conference betonte in einem Statement, dass zur vollständigen Abwicklung nun noch ein umfassendes Restitutionsgesetz fehle, zu dem sich die Koalition verpflichtet habe. Auch bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz tritt morgen eine Neuerung in Kraft. Zusätzlich zu Präsidentin Marion Ackermann wird dann ein Vorstand mit bis zu 7 Mitgliedern gewählt. Gleichzeitig wird der Stiftungsrat unter Vorsitz von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer von 20 auf 9 Mitglieder verkleinert. Außerdem sollen die insgesamt 25 Einrichtungen der Stiftung autonomer über die finanziellen Mittel entscheiden dürfen. Ein Gutachten hatte die bisherige Stiftungsstruktur als zu groß, zu bürokratisch und zu wenig innovativ bewertet. Die einen denken bei seinem Namen Kitsch, die anderen geniale Kunst. Rainer Maria Rilke wäre in dieser Woche 150 Jahre alt geworden. Der Autor des Malte Lauritz Brigge und Dichter des Panthers und des Herbsttags, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Er ist längst auch eine Ikone des Pop und der Social Media. Der Rilke-Biograf und Germanist Manfred Koch sagte zur Aktualität Rilkes heute im Deutschlandfunk:
Er ist ein Klassiker der Moderne, und man muss ja immer dazu sagen, dass die Modernität des Dichters Rainer Maria Rilke eine Modernität seiner Sprachgebung ist, also moderne Formen in der Literatur, und es ist die Modernität eines Autors, der zugleich, was die gesellschaftliche Entwicklung anging, ein erbitterter Antimodernist war.
Für Manfred Koch war Rilke vor allem ein Dichter der Angst. Und mit diesem zeitlosen Thema ist er der bis heute meistgelesene deutsche Dichter weltweit. Und nun von der Poesie zur Satire, wobei noch nicht ganz klar ist, ob die Szene nicht doch ernst gemeint war. Beim AfD-Jugendkongress bewarb sich Parteimitglied Alexander Eichwald mit einer Rede für einen Posten im Vorstand und performte dabei wie Hitler mit rollendem R und fuchtelndem Zeigefinger. Es sei unsere nationale Pflicht, rief er in den Saal, die deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen. AfD-Chef Chrupalla erklärte, der Bundesvorstand missbillige die Art und Weise dieses Bewerbungsvortrags, man prüfe einen Parteiausschluss. Anderen AfD-Lern dagegen hat die Hitler-Kopie offenbar gefallen. Eichwald bekam irritierende 12% der Stimmen.
Nicole Strecker mit den Kulturmeldungen. Dankeschön. Der Grünen-Parteitag in Hannover, Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und Proteste gegen die Regierung in Madrid. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.